Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Unser heutiger Gast ist Markus Liebminger. Er darf sich als Armdrücker National Champ, International Champ und World Cup Winner nennen. Der Steirer gibt einen in Österreich noch weitgehend unbekannten Sportart, Spirit, Charakter, ein Gesicht und vor allem die passenden Oberarme. Er drückte unter anderem gegen Größen wie Devon Larratt oder Dimitri Trubin. Dass ich Wrestling-Fan bin, ist bekannt. Jetzt werde ich auch noch zum Arm-Wrestling-Fan. Danke, Markus. Es ist ein Social-Media-Sport, das ist auch cool. Und danke auch an Reggie Amatei, denn Reggie führt dieses Gespräch. Reggie, Markus, der Ball geht an euch.
Ja, vielen Dank, Christian, und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier bei uns aus der Steiermark. Ich sitze heute hier beim Markus Liebminger. Der gebürtige Steirer hat auf nationaler und internationaler Ebene unzählige Titel mit dem linken sowohl auch mit dem rechten Arm eingefahren. Und wie man schon hört, Arm, er ist Armdrücker. Auf Englisch Arm Wrestling, das ist die gängigere Bezeichnung dieses Sports. Ja, ich bin bei einem im Haus, ich bin bei einem eingeladen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für deine Zeit. Wie wir uns kennengelernt haben, können wir dann nachher vielleicht auch noch kurz, erwähnen. Als erster möchte ich dich herzlich willkommen heißen.
Danke, danke schön und danke, dass du gekommen bist und dass ich da dabei sein darf bei dem Projekt.
Ja, wie man vielleicht schon hört, ein sehr demütiger Mensch. Er hat immense Leistungen und bleibt aber trotzdem am Boden. Das ist vielleicht der Steirer Boden, der da so viel Schwerkraft, Anziehungskraft hat. Ja, um kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen einen Überblick zu geben, was du so gemacht hast, haben wir jetzt grob eine halbe Stunde Zeit und unterhalten uns einfach von dem Zeitpunkt weg, wo du mit Sport in Berührung gekommen bist, bis zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt eben da sitzt auf deinem Balkon in der wunderschönen Steiermark. Ja, am besten wie immer fangen wir einfach an mit der Jugend. Wie bist du in Berührung gekommen mit Sport in der Jugend?
Also es hat in der Kindheit bei mir angefangen, über meinen Opa, klassisch wie bei, glaube ich, jedem Buben, in dem Alter 6, 7, 8 Jahre mit Fußball. Mein Opa war immer Fußballfan, hat selber Fußball gespielt und ich habe dann auch angefangen in Spielberg beim Verein und ja, mehr oder weniger erfolgreich. Also ich glaube, Fußball war nie so mein Sportart, aber mir hat es Spaß gemacht und mit 9 Jahren leider dann habe ich eine Diagnose gekriegt, Morbus Bertes, und da bin ich an der Hüfte operiert worden und dann war das mehr oder weniger gegessen für mich, sage ich mal.
Mhm. Morbus Bertes heißt das, genau. An der Hüfte, was ist das genau?
Ja, da fängt der Hüftknochen in der Pfanne an zu reiben und das verursacht Schmerzen. Ich habe immer nur Knie weh gehabt, aber es ist wie gesagt von der Hüfte ausgegangen und mit 9 Jahren bin ich dann operiert worden. Mhm. Dann ist das neu eingerichtet worden, praktisch die Hüfte, mit Eisen fixiert. Nach einem Jahr habe ich das wieder rausgekriegt, mit 10 Jahren. Mhm. Und nach der Operation hat der Arzt dann eigentlich gesagt, dass Sport für mich eigentlich nicht mehr möglich ist. Alles, was mit Laufen zu tun hat, sprich Fußball, Tennis, dass das eher schlecht ist. Dass ich immer auf mein Gewicht achten muss. Wie man sieht, ist es. Oder die Zuseher sehen es nicht, aber ich habe 130 Kilo. Mhm. Ja, aber die Muskulatur, mit Muskulatur kann man dafür machen. Aber wie gesagt, das so wie Laufen und Fußball, Tennis, alles so ruckartige Bewegungen, das ist einfach nicht mehr gegangen. Mhm. Das habe ich aber erst nachher erfahren und da ist für mich schon eine kleine Welt zusammengebrochen, wie es dann geheißen hat, ich kann nicht mehr Fußball spielen.
Ja, gerade nur dazu in so jungen Jahren, da überlegst du nicht einmal als Kind, du rennst einmal an, du spielst, genau, du gehst Fußball spielen, genau. Du gehst Radl fahren und dass du einfach mal sowas, an sowas denken musst überhaupt. Ich meine, natürlich der Schmerz, lass dich daran denken.
Ja, ich habe aber nachher nicht wirklich Schmerzen gehabt. Ich hab mir, muss ich sagen, nicht dran gehalten, was die Ärzte gesagt haben. Ich habe weiter dann, ich hab in der Schule weiter Leichtathletik gemacht, ich bin weit gesprungen, ich bin gelaufen, ich hab eigentlich alles weitergemacht wie bisher, nur halt nicht mehr wirklich gut. Also ich war nicht mehr gut, ich war nicht mehr schnell. Ist klar, der eine Fuß ist auch kürzer wie der andere und das hat Probleme verursacht, ist klar. Ich habe auch immer wieder Schmerzen, Wetterfühligkeit und so Geschichten. Deshalb bin ich dann eigentlich zum Kraftsport gekommen.
Okay. Ja, das heißt, du uns noch nicht erzählt, aber wirst uns gleich erzählen. Du hast dann die angemeldet mit ein paar Kollegen beim Fitnessstudio.
Genau, mit einem sehr guten Freund mit 15 Jahren. Das war dann in der Schulzeit noch, auf dem Weg zur Lehre dann. Wir haben uns bei einem Fitnessstudio angemeldet. Mit 15, wie gesagt, war das. Da ist schon ein paar Jahre her jetzt. Und da hat es für mich eigentlich dann mit Kraftsport erst richtig, richtig angefangen, kann man sagen. Interessiert hat es mich so körperliche Kraft immer schon. Also ich habe als Kind schon viel mehr angeschaut mit Schwarzenegger, Stallone immer und mein Vater, der ist Hufschmied von Beruf und der war immer körperlich stark. Und das habe ich auch in meiner Jugend, Kindheit schon immer gesehen, wie sie den zum Armdrucken rausgefordert haben und der hat nie verloren. Und auch beim Hackelziehen und so Geschichten. Und ich habe auch natürlich in der Volksschule und in der Hauptschule überall Armdruckt mit meinen Schulkollegen und war meistens erfolgreich. Und ja, dazu, also da hat das dann das Ganze eben angefangen. Und wie gesagt, mit 15, mit dem Fitnessstudio, habe ich dann zum Trainieren angefangen. Und das Armdrucken war immer im Hinterkopf, kann man sagen.
Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Leute ins Fitnessstudio gehen. Der eine will extrem gut ausschauen, der andere will extrem stark sein, der andere will, weiß ich nicht, super definiert sein, der andere macht nur Ausdauer. was war da dein Grund, warum du sagst, deswegen gebe ich heute nur mehr als gestern?
Ich wollte immer nur stark sein. Ich wollte immer nur, die Optik war mir immer komplett egal. Also ist mir heute noch komplett egal. Ich wollte immer nur stark sein. Und später bin ich dann drauf gekommen, dass ich sehr den Wettkampf brauche. Und dass das meine Trainingsmotivation ist, der Wettkampf selber.
Ja, da gibt es einige Athleten, die das Wettkampfkonzept auch im Training implementieren, damit sie wirklich die 110% geben können, die sie geben könnten. Rich Froning, für die Zuhörer, die ihn vielleicht kennen, der Crossfitter, weiß nicht, ob's, ja, der ist auch so, dass sie dir eigentlich jedes Training ist irgendwie ein Bewerb, als wäre er da immer im Finale mäßig. Ich meine, jetzt ist er natürlich schon öder, aber der ist
beim Warmdruck ein bisschen schwierig für die Sehnen, wenn jedes Training ein Wettkampf ist. Ja. Aber ja, man probiert sich schon zu pushen, ist klar.
Ja. Ja, dann haben wir eigentlich die Jugend gecovert. Ich meine, das war jetzt nicht nur Fußball und Fitnessstudio. Du warst ja Klettern, Radlfahren, Thaiboxen, das sind ja alles Sachen, die du bis jetzt noch immer machst,
wie oder? Wie gesagt, das Armdrucken war ja nicht von Anfang an nur 100% Armdrucken. Ich war immer sportlich und ich bin immer gern Rad gefahren, ich bin immer gern Berg gegangen. Ich hab alles Mögliche ausprobiert, Klettern, eine Zeit lang wirklich gut geklettert. Ich habe Thaiboxen ausprobiert, ich hab viele Sachen gemacht, aber es war halt immer das Armdrucken, was mich am meisten interessiert hat, und das war halt mehr oder weniger in der Jugend mehr eine Spaßaktion, wie man dann unterwegs war, mal in Bars und so. Ja. Richtig angefangen hat es bei mir mit 16 Jahren, wo mich meine Eltern haben mich da mehr oder weniger entführt nach Kärnten.
Ja.
Ich wollte da gar nicht mitfahren und dann haben wir gesagt, du wirst da mitfahren, weil wir schauen uns da heute was an. Und eigentlich hätte ich andere Pläne gehabt mit einem Kollegen.
Du hast noch nicht gewusst, was du dir
anschaust. Ich habe nicht gewusst, was mich erwartet.
Ja.
Dann habe ich gesagt, okay, widerwillig, fahre ich da mit. Und dann sind wir da in so einer Halle, das war in der Schleppebrauerei, weiß ich noch, sind wir da in so eine große Halle und dann war so eine Bühne aufgebaut und auf der Bühne ist ein Armdrucktisch gestanden. Und dann ist man natürlich warm geworden und da ist mir alles runtergefallen. Und das war die erste offizielle österreichische Staatsmeisterschaft im Armdrucken.
Ja.
Da war ich, wie gesagt, 16 Jahre und von dort weg. Das habe ich gesehen, ich habe noch nicht mitmachen dürfen, weil es ab 18 war. Heute ist das alles anders. Aber von dort weg habe ich gewusst, das ist mein Sport, das will ich machen.
Ja.
Ich habe natürlich vorher schon auf YouTube so Videos gesehen, nicht, von John Brisenk, einer der besten Armdrucker bis heute.
Ja.
Aber dass das in Österreich gibt, das habe ich einfach nicht gewusst. Mein Vater hat da zufällig in der Zeitung was gelesen von der Meisterschaft.
Ja.
Und von dort weg, wie gesagt, wenn ich 18 bin, mache ich da mit bei der Meisterschaft. Und so war es dann auch.
Hat sich das dann im Training nur einmal mehr ausgewirkt?
Ja, auf alle Fälle. Also da habe ich dann, ich habe zwar nicht gewusst, was ich tue beim Training. Man hat ja da, das mit Internet, das war damals noch nicht so. Zu meiner Zeit, wie ich jung war. Ich meine, ich bin jetzt nicht ganz so alt, aber, aber das, ja, wie gesagt, ich habe, da hat es noch keine Trainingsvideos auf YouTube oder sowas gegeben. Mhm. Also man hat sich da selber müssen zurechtfinden. Da hat sie in die umliegenden Länder, in Deutschland, in der Slowakei, in Tschechien, Ungarn, da hat es überall schon Armwrestler gegeben. In Österreich war das komplett neu. Ich meine, bei der Meisterschaft, da waren ein paar Burschen dabei, die haben das auch schon seit Jahren gemacht, aber halt ganz weit weg von mir in Wels und in Tirol oder egal. Aber mit denen habe ich keinen Kontakt gehabt und mehr oder weniger habe ich selber angefangen zum Trainieren im Fitnessstudio und mir ein paar so Übungen zusammengesucht, wo ich mir gedacht habe, das könnte gut sein.
Ja.
Und mit 18 habe ich dann bei der Meisterschaft das erste Mal mitgemacht, bin dann gleich Dritter geworden, zufälligerweise.
Ja,
weil das Niveau damals auch nicht so gut war in Österreich. Ja, und dann hat man halt immer mehr Leute kennengelernt über das Internet. Und dann, das war dann relativ spät, dann schon 2011 war es eigentlich, da habe ich dann einen Kumpel kennengelernt, der wollte es machen und der hat meinen Kontakt dann mehr oder weniger gekriegt über Armwrestling Austria, weil ich da die Kontaktperson für die Steiermark war, weil ich doch schon mehrere Meisterschaften und alles mitgemacht habe. Und da ist es dann eigentlich intensiv geworden. Weil der Bursche, der Hannes Keins ist das, der hat dann Kontakt gehabt mit seinen Russen. Und die Russen waren ja da immer recht gut in dem Sport, gleich wie die Amerikaner.
Ja.
Und der hat uns dann eben so Trainingsmethoden gesagt. Und dann ist es erst richtig ausgegangen, kann man sagen.
Du hast gesagt, du hast bei den Meisterschaften mitgemacht, von 18 jetzt dann weg bis dann zu 2011, 12. Wie ist das, also wie darf man sich das als Laie vorstellen, wenn man jetzt hergeht und sagt, man ist jetzt noch nicht gefestigt in dem Sport, gerade jetzt in den jungen Jahren. Natürlich, du hast trainiert und Training ist ein wichtiger Part, mentaler natürlich, das Part der Vorbereitung, dass du eine Bestätigung hast, hey, das habe ich gemacht. Die Kraft habe ich, wo man selber dann natürlich auch weiß, was kann man, dann ist man ja trotzdem dort und ähnlich wie beim Tennis oder ähnlich wie beim Wrestling zum Beispiel, also lustig Armwrestling, bist du auf die gestellt. Du hast kein Team, wo du sagen kannst, ja, wenn der Pass wie beim Fußball jetzt gescheiter gekommen war, dann hätte man hätte, hin und her.
Ja, da bist du für dich selber verantwortlich.
Wie ist es, wenn du da hingegangen bist von dem ersten Bewerb bis zu jetzt? Das Gefühl, die Vorbereitungsphase?
Natürlich, da ist immer Aufregung da. Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, wie es in der Jugend war, aber ich war davor immer sehr aufgeregt. Einen Tag vorher, ein paar Stunden vorher. Und je näher dann das an den Wettkampf gegangen ist, bin ich immer ruhiger geworden eigentlich. Das ist bei mir komisch, das ist heute noch so.
Ja.
Wenn ich dann an den Tisch gehe, muss ich mich eher ein bisschen aufpeitschen, ein bisschen motivieren, dass ich nicht einschlafe am Tisch, weil ich dann komplett ruhig wäre.
Okay.
Aber ich bin halt sehr fokussiert dann in dem Moment. Ja, ich höre da nichts mehr drumherum.
Ja.
Da kann wer einrufen, was er will, da kann er Lied spielen, was mir taugt, keine Ahnung, das höre ich alles nicht mehr. Also da bin ich wirklich nur mehr am Tisch, aber eben sehr ruhig. Und da bin ich dann auch nicht mehr aufgeregt. Also ich will eigentlich immer, dass es losgeht.
Ja.
Und das ist halt, mein Gewichtsklasse ist die höchste, das ist die letzte eigentlich.
Das heißt, man muss am meisten
warten. Ich muss halt immer warten. Ich muss richtig lang warten meistens.
Ja. Kann man später kommen? Wenn man weiß, dass man jetzt...
Man muss sich anmelden und einwiegen.
Ja.
Ich muss nicht wiegen in echt, weil...
Weil es Open Class
ist. Ich bin sowieso in der schwersten Gewichtsklasse. War nicht immer so. Aber ja, das ist... Davor ist man schon aufgeregt. Das war früher gleich, wie es heute ist.
Ich meine, zu den spezifischen Sachen werden wir jetzt dann eigentlich gleich kommen, weil wir kommen jetzt zu dem Jahr 2011, 2012, wo du eben den Kontakt, wo sich dann die Trainingsform nochmal verändert hat. Wenn wir jetzt so ein Jahr, ein typisches Jahr hernehmen, sagen wir jetzt 2013, wie viel Trainingsanteil hast du da und wie viel Wettbewerbanteil im Jahr?
Ja, also am Anfang, wie gesagt, war das war das, da war hauptsächlich Training, da waren in Österreich vielleicht ein, zwei Bewerbe, wenn es viel ist. Das war einmal die Meisterschaft und dann war vielleicht ein, zwei kleinere Turniere noch irgendwo. Also das war eher eine komplette Laienpartie und eine Spaßpartie, mehr oder weniger. Keiner hat so recht gewusst, wie er trainieren muss. Das war, wie gesagt, das hat irgendwie angefangen. Das war, andere Länder waren da schon viel professioneller wie Österreich. Das hat erst dann später angefangen, wie ich international angefangen habe, Bewerbe zu machen. Das war im 2013, 14. 14 war mein erster internationaler Bewerb in Deutschland.
Ja.
Und da hat es dann angefangen, dass man sich bei anderen ein bisschen was abschaut und wie die das so machen. Aber es ist heute nach wie vor so, dass 90% wahrscheinlich oder mehr noch 95% Training sind und ein ganz kleiner Anteil Wettkämpfe, weil die Kämpfe sind relativ kurz. Das sind ein paar Sekunden Wettkampf im Vergleich zu Stunden, Tagen, Monaten Training.
Ist ja gleich wie bei einem Sprint eigentlich, kann man sagen.
Genau, also das ist in ein paar Sekunden ist das vorbei. Ich kann 10 Gegner haben und das dauert nur 10 Sekunden insgesamt.
Ja. Im besten Fall für die dann.
Im besten Fall für mich, ja.
Nichtsdestotrotz bereitet man sich ja nicht auf 10 Sekunden vor, sondern auf länger. Das war ja, das hat man jetzt immer wieder gesehen, gerade beim Devin Lloret, wenn man jetzt, ich meine, das ist ja offensichtlich der am bekanntesten ist, glaube ich, so im Laienbereich. Der hat ja schon mit dieser Kraftausdauer eine neue Möglichkeit geschaffen, wie man gegen Kraft ankommen kann.
Das ist aber wieder nicht mehr Wettkampf-Armwrestling, sondern Supermatch-Armwrestling, das ist ein großer Unterschied.
Aha.
Okay. Beim Wettkampf-Armwrestling, das ist ein Double-Elimination-System praktisch.
Aha.
Da habe ich mehrere Gegner.
Ja.
Und beim Supermatch-Armwrestling habe ich einen Gegner, auf den kann ich mich Monate vorbereiten und er sich auf mich. Aha. Im besten Fall Monate.
Ja.
Ich habe auch schon Supermatches gehabt, da habe ich erfahren, okay, nächsten Monat soll ich gegen den drucken, machst du oder machst du nicht.
Ja.
Hast halt nicht viel Vorbereitungszeit. Aber grundsätzlich kann man sich auch da auf den Gegner einstellen, vorbereiten. Ja. Und dann kann schon passieren, dass die Matches richtig lang werden, weil man weiß, wo sein Gegner seine Stärken sind. Man kann dann dafür trainieren. Und dann kann schon mal passieren, dass ein Match über mehrere Minuten geht. Und das hat dann also ein Supermatch hat dann meistens so 6 Runden.
Ja. Ja,
und
genau.
Da ist die Ausdauer natürlich entscheidend dann.
Ja. Aber jetzt im Unterschied zu einem Wettbewerb, der nicht als Supermatch benannt, gelistet, ausgeführt wird.
Ganz normaler Wettkampf.
Ja, wie unterscheidet sich das zu einem Supermatch?
Also im normalen Wettkampf, da habe ich verschiedene Gewichtsklassen. Ich habe die rechte, linke Hand.
Ja.
Und ich kann mich da, wenn ich jetzt ein 75 Kilo Mann bin, kann ich mich bei internationalen Wettkämpfen, kann ich mich bei mehreren Gewichtsklassen anmelden. Alles, was meine Gewichtsklasse oder darüber ist, könnte ich starten.
Ja.
Ich kann natürlich in einer Gewichtsklasse starten, weil ich schwer bin.
Ja.
Und da habe ich mehrere Gegner. Also das ist ein ganz normaler Wettkampf. Und wenn ich zweimal verloren habe, bin ich draußen.
Ja.
Ich kann mich nicht wirklich auf Gegner einstellen, weil ich oft nicht weiß, wer kommt. Da können sein, dass 5 Starter sind, dass 10 Starter sind, dass 20 Starter sind in meiner Gewichtsklasse. Also das ist immer ein bisschen eine Überraschung, wenn ich einen Wettkampf fahre. Und Supermatch ist halt was ganz anderes.
Ja, ja. Aber am Tisch dann selber?
Ja, natürlich ist beides Armdrucken, nicht?
Ja, ja. Von den Runden her?
Ja, das kommt davon, wie viele Starter in meiner Gewichtsklasse sind.
Dass du druckst einmal
gegen einen Gegner? Genau, wenn ich verliere, komme ich ins Loser Bracket.
Ja.
Da drucke ich dann gegen einen anderen, der verloren hat, ein Match.
Ja.
Und da kann ich mich dann wieder weiterarbeiten bis ins Finale. Aber wenn ich zweimal verloren habe, bin ich weg.
Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, dass ich sage, der Runde schaue ich jetzt einmal, was hat der für Technik,
da drucke ich einmal gegen einen Gegner und wenn ich verloren habe, kriege ich den nächsten Gegner. Oder wenn ich gewonnen habe. Ich kann dann natürlich schon wieder im Finale auf den Gegner treffen.
Ja.
Da kann man natürlich dann schauen, vielleicht geht was.
Aber man hat eigentlich null Zeit, dass man sich auf das einstellt oder
nicht ist es überhaupt relevant? Wenn man die Leute nicht kennt.
Ja.
Das, am Anfang war es für mich komplett, man hat den Vorteil, dass die Leute einen selber auch nicht kennen und vielleicht unterschätzen, weil die sagen, Österreicher, okay, gerade in der Anfangsphase war es so, Österreich ist keine Wrestling-Nation, ist es heute noch nicht, da wird man unterschätzt, aber natürlich weißt du auch nicht, wer der Gegner ist. jetzt mit meiner jahrelangen Erfahrung international kennt man die meisten, ja, vor allem die Gurden.
Ja.
Und da weiß man schon, was hat der für Technik, wie druckt der, macht der Press, macht der Top-Roll, macht der Hook.
Mhm.
Und dann kann man sich schon ein bisschen einstellen, wenn man die Leute kennt, aber wenn man sie nicht kennt, wird es schwierig. Ja?
Und, aber man hat trotzdem irgendeinen Plan?
Naja, einen Plan. Mein Plan ist halt, wie gesagt, ich bin jetzt nicht das Technikmonster wie David Larratt.
Mhm.
Ich habe meistens so ein, zwei Sachen, was gut funktionieren und das probiert man dann halt durchbringen.
Mhm.
Weil man dann halt einen Gegner kennt und weiß, okay, das ist der Schwachpunkt, probiert man das halt vielleicht attackieren.
Ja.
Aber grundsätzlich probiert man schon dort, wo man gut ist, das forcieren und die Technik zu machen. Dann.
Mhm. Es gibt ja einen Start, der vom Schiedsrichter ausgesprochen wird und von da weg wird gedruckt.
Genau.
Ist das dann auch eine Frage von, wie schnell bin ich?
Ja, auf alle Fälle.
Also Reaktion?
Schnellkraft ist ganz entscheidend. Das ist auch weniger Kraftsport wie eher Kampfsport, weil es kommt wirklich viel auf Schnellkraft an. Und das Setup ist ganz wichtig am Anfang. Da geht es wirklich um Millimeter. Wo ist mein Daumen? Wo ist der Zeigefinger vom Gegner? Also das ist fast eine kleine Wissenschaft, kann man sagen. Und das ist wirklich, also das geht relativ zügig, ja?
Ja.
Beim Start. Also Schnellkraft ist ganz entscheidend.
Mhm. Das heißt, wir müssen nochmal zurückkommen. 2000 bis zu dem Jahr, einschließlich des Jahres 2013, hast du auf nationaler Ebene gedrückt.
Genau.
Und hast du da wahrscheinlich, wie ist eigentlich die Qualifikation, dass ich sage, jetzt darf ich bei einer Staatsmeisterschaft teilnehmen?
Damals? Die gibt es bis heute noch nicht. Also da kann jeder im Endeffekt hinfahren. Mittlerweile ist es so, dass man ein Newcomer-Class haben bei der Staatsmeisterschaft. Also da kann dann ja jeder mitmachen, das ist halt Newcomer. Da muss man halt ein bisschen mehr aufpassen bei den Newcomern mit Verletzungen.
Aha.
Armbruch, Oberarmbruch ist so ziemlich die häufigste Verletzung im Armwrestling.
Mhm.
Gerade bei Newcomer, was sie nicht auskennen.
Mhm.
Und da, wie gesagt, wenn man einen Newcomer-Class hat, kann der Schiedsrichter halt da ein bisschen mehr drauf achten. Aber grundsätzlich gibt es keine Qualifikation für die Staatsmeisterschaft in Österreich.
Okay.
Und ja, das ist, wie gesagt, nicht ganz so professionell in Österreich.
Noch nicht.
Noch nicht, ja.
Das werde ich dann nachher nur mehr ansprechen, das Thema, ganz zum Schluss. Das heißt, ja gut, du hast dich angemeldet dort und dann bist du halt hingekommen und dann hast du einmal gegen einen Gegner gedruckt und hast gewonnen. Wie war das damals? Kannst du dich noch erinnern, 2013?
Meine erste Meisterschaft habe ich mit 18 Jahren gemacht.
Ja, genau, ja.
Was ist das für ein Jahr? Das ist ja egal.
Das
aber
wurscht,
das mit 18.
Ja.
Da bin ich gleich Dritter geworden. Das hat mich dann natürlich gleich befeiert. Das war mein erster Wettkampf auch.
Ja, ja.
Gleichzeitig. Und von dort weg habe ich dann eigentlich immer mitgemacht. Ich glaube nicht jedes Jahr, aber schon immer wieder und bin immer meistens Zweiter, Dritter. Bin immer besser geworden. Wie gesagt, 2011 hat es dann mit dem Kumpel angefangen, dass wir dann professionell angefangen haben zu trainieren.
Ja.
Und 2014 sind wir das erste Mal international auf einen Wettkampf gefahren, nach Deutschland.
Und ist da dasselbe Prinzip wie bei den Staatsmeisterschaften, dass man sagt, man meldet sich da ein, oder gibt es da dann irgendwelche Qualifikationssachen?
Nein, also wenn man zu einem internationalen Wettkampf fährt, zu einem offenen, da kann man sich ganz normal anmelden.
Mhm.
Da gibt es auch meistens dann die Newcomer-Klassen.
Ja.
Dann gibt es Disabled-Klassen, Frauenklassen, da gibt es dann so viele verschiedene Klassen.
Ja.
Und bei meinem ersten Wettkampf, da habe ich eben Newcomer-Klass und Profi-Klass mitgemacht.
Aha.
Das geht nicht bei jedem internationalen Wettkampf. Aber dort habe ich beides mitgemacht und habe dann gleich, glaube ich, Newcomer-Klass links gewonnen, rechts Zweiter.
Mhm.
Und in der Profi-Klass bin ich links, glaube ich, Zweiter oder Dritter geworden. Ich glaube, Zweiter sogar, ja.
Das heißt, nur einmal mehr ein Boost.
Nur einmal mehr ein Boost, ja. Also, ich war sowieso nicht abzuhalten gewesen.
Ja, aber das Moment, es macht schon, wenn man ein gutes Feedback kriegt zu dem,
natürlich.
Man weiß ja, wie man sich fühlt.
Natürlich.
Im Training.
Ja. Und natürlich hat es da auch immer einen gegeben in Österreich, der war immer stärker wie ich.
Aha.
Das war so ein bisschen mein Ziel und mein Antrieb.
Ja.
Und natürlich hat man sich dann auch international über Facebook und so ein bisschen vernetzt mit den anderen Leuten.
Ja.
Ich war dann einmal im Urlaub in Frankreich, da habe ich mit dem mit dem französischen Master und auch Europamaster war er zu dem Zeitpunkt, mit dem trainiert und immer mit guten Leuten trainiert und auch bei den internationalen Wettkämpfen am Side-Table gestanden mit guten Leuten und von jedem kann man sich was mitnehmen.
Ja.
In echt musst du selber drauf kommen, was deine Technik ist, wie dein Training ausschauen muss, weil da gibt es so viele unterschiedliche Konzepte und in echt muss es für dich selber passen.
Mhm.
Ich habe schon viele Trainingspläne von anderen Armwrestlern probiert, hat keiner für mich funktioniert.
Mhm.
Wie gesagt, da muss man viel selber drauf kommen.
Ja, ja. Gut, von 2014 ausgehend natürlich positive Feedback. Du
bin immer besser geworden.
Ja, ja, ja. Wie ist dann weitergegangen?
Der nächste Big Step war 2016.
Ja.
Da haben wir mehr als Verein, also da haben wir so einen steirischen, kärntnerischen Verein gehabt, haben uns zusammengeredet und haben gesagt, wir lernen in Devon Larratt. Mhm. Kennt heutzutage jeder. Mhm. Damals hat ihn auch schon jeder Armwrestler kennt.
Ja.
Wir lernen dann nach Österreich ein.
Mhm.
Ich habe 2013 hab ich geheiratet, bin auf Flitterwochen nach Kanada, da haben wir Verwandte gefahren und da habe ich ihn angeschrieben schon.
Ja.
Er hat sofort zurückgeschrieben, ich kann zu ihm zum Training kommen. Leider hat das zeitlich dann nicht hingehauen, aber von dort weg waren wir immer ein bisschen in Kontakt und ich habe ihm dann 2016 geschrieben, aber Bock hat nach Österreich zu kommen.
Mhm.
Nichts Großes, einfach nur eine Woche Spaß und Training
mit
unserem Verein.
Mhm.
Das hat er dann gemacht.
Mhm.
Wir haben ihm im Flugzeug und ein bisschen was extra.
Ja.
Und er ist dann nach Österreich gekommen und dann haben wir Wochen mit Devon Larratt trainiert. Der hat bei mir geschlafen in meinem Haus.
Ja. In deinem Haus
da. In deinem Haus da, wo wir gerade sitzen.
Ja.
Und das war einfach nur lässig. Und das war für mich dann so ein erhebendes Gefühl. Und vor allem, ich habe richtig gut ausgeschaut gegen ihn mit der linken Hand.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, so weit sind die ganzen Jungs auch nicht da.
Ja. Ja.
Und ich muss dazu sagen, er ist gerade frisch operiert worden bei seiner Linken. Okay, also er war jetzt nicht auf Top-Level.
Ja.
Aber das hat halt wieder einen extremen Boost gegeben.
Ja.
Und da hat man halt extrem viel mitgenommen an Trainingsansätzen und auch Einstellung, mentale Einstellung. Also der Bursche, vom Kopf her kommt an den, glaube ich, keiner zu.
Mhm.
Und wie gesagt, da habe ich viel gelernt und ich glaube, dann ein, zwei Jahre später habe ich meinen ersten internationalen Wettkampf dann auch in der Profiklasse gewonnen.
Mhm.
Oder war es im selben Jahr noch, ich weiß es gar nicht. Aber auf alle Fälle, das war sehr viel, habe ich sehr viel ihm zu verdanken.
Mhm.
Ich habe über die Jahre immer wieder Kontakt gehalten zu ihm.
Ja.
2019 hat er mich dann gefragt, ob ich ein Match machen will gegen ihn in Deutschland.
Ja. Ja.
Das habe ich dann natürlich zugesagt, obwohl ich gewusst habe, da wird nicht viel passieren.
Okay.
Aber es war eine coole Erfahrung.
Ja, wie war das? Ich meine, das ist so, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist das schwierig, aber ich würde ihm schon so als Ronaldo oder als Messi in dem Bereich. Ja. Also, weil, ich weiß es nicht, natürlich, da ist beides, da ist das Armdrücken und aber auch, also die Fähigkeit per se ist da. Aber ich habe auch das Gefühl, die Fähigkeit, die ganzen Netzwerke zu nutzen, um den Sport nur mal publiker zu machen, nur mal größer zu machen, das hat er, glaube ich, auch sehr, sehr gut verstanden, das für sich zu nutzen.
Ja, Armwrestling, wie gesagt, findet ja hauptsächlich auf Social Media statt.
Ja, ja.
Das ist ein Social Media Sport, anders wird man das, schwierig werden. Es hat Versuche gegeben in Amerika, da war es im Fernsehen mit der WL, auf ESPN ist das, glaube ich, auf den Sportcenter, das war sehr erfolgreich, bis dann die Sponsoren teilweise abgesprungen sind.
Mhm.
Aber hauptsächlich findet das Ganze auf Social Media statt und der Devin hat das halt perfekt verstanden, wie man das machen muss.
Ja.
Der macht Kooperationen mit Strongman, mit Bekannten, mit anderen Sportlern, mit Kletterern, egal. Ja. Und er weiß das sehr gut für sich zu nutzen, hat mittlerweile auch extreme Reichweite, mehr wie jeder andere Armwrestler.
Ja.
Und natürlich, durch das ist er es bekannt.
Aber es braucht natürlich auch die richtige Persönlichkeit. Also natürlich. So ein, wie, es ist halt schon ein Showman. Natürlich, da steckt 100% was dahinter. Aber das ist so wie bei einem Conor McGregor. Wenn der einfach hingeht, ruhig bleibt, seine Kämpfe macht und wieder heimgeht und kein Staub auf, das kriegt keiner mit.
Nein, es interessiert keinen.
Also, und das ist halt das, was ich meine, mit das ist gut.
Da musst du der Typ sein
dafür. Ja, ja, ja.
Also, und da ist er der Typ dafür. Ja. Der ist charismatisch, der hat Ausstrahlung und der macht das richtig gut.
Ja, ja gut, also nichtsdestotrotz, nur als dass man mal kurz als Laie, so wie ich natürlich einer bin, und der ein oder andere Zuhörer sicher auch einer ist, versteht, wer Devin Larratt ist, und dann eben die Möglichkeit haben, gegen einen zu drücken, ist ja, würde fast sagen, eine Ehre in der Einrichtung, aber natürlich ist das jetzt nicht ein, ich gehe da hier Druck verlieren, dann gehe ich wieder heim, sondern man nimmt es natürlich ernst und bereitet sich darauf vor und druckt dann. Ja. Was für ein Gameplan hast du da gehabt, wie du gesagt hast, passt jetzt, das war ein Supermatch?
Das war ein Supermatch, ja. Im Endeffekt zustande gekommen ist es ja schon ein Jahr vorher hat das Ganze angefangen, das war das Jahr 2018, das war mein bis dato erfolgreichstes Jahr, da hat einfach alles funktioniert, da habe ich in Zagreb einen World Cup nicht gewonnen, da bin ich Zweiter geworden, aber Senec Hand, das war ein World Cup in der Slowakei, da, den habe ich gewonnen, habe zahlreiche internationale Wettkämpfe in Ungarn, ich weiß nicht, war in Italien gewonnen, bin ich das erste österreichische Staatsmeister geworden. Also 2018 ist sehr viel passiert, da hat alles funktioniert, von 9 Wettkämpfen habe ich 8 gewonnen. Alles bis auf Zagreb, wie gesagt, das war ein World Cup, da haben Top-Leute mitgemacht in meiner Klasse. Da habe ich Dimitri Trubin geschlagen, das sagt die meisten Armwrestler was, der ist mehrfacher Weltmeister, Europameister. Also der hat auch alles gewonnen aus Kasachstan. Und da waren schon sehr, sehr gute Leute. Und das hat mich auch ziemlich bekannt gemacht dann in der Armwrestling-Szene, sage ich einmal. Und da haben sie in Podcasts in Amerika über mich geredet. Das war, wie gesagt, mein erfolgreichstes Jahr. Das ist, hat auch der Devin natürlich gesehen, hat mir gratuliert da immer wieder, weil wir immer in Kontakt waren. Ich würde ihn schon als Freund bezeichnen, weil wir uns mittlerweile wirklich schon oft gesehen haben. Und das ist wirklich ein freundschaftliches Verhältnis. Und er hat dann 2019 hat er mich angeschrieben und hat gefragt, ob ich Lust hätte auf ein Match gegen ihn, weil er kommt nach Deutschland für ein Seminar. Da habe ich gesagt, natürlich, ich werde zwar keine Chance haben, aber ich nehme das an und ich werde trainieren dafür. Leider ist die Vorbereitung nicht super gelaufen, weil man 2018 ist wirklich sehr gut gelaufen, aber Ende 2018 habe ich mich dann verletzt. Es war nicht wirklich eine Verletzung, es war einfach eine Überbelastung von meinen Sehnen. Und das habe ich dann einfach nicht hinkriegt mehr. Und auch nicht leider bis zum Match gegen Devin. Aber ich habe trotzdem relativ gut trainiert. Ich habe relativ viel Gewicht gehabt damals. Ich glaube, ich habe sogar um die 138 Kilo gehabt, wie ich gegen ihn antreten bin. Bei ihm war es 2 Wochen nach seinem Wagner-Bortolato-Match. Also er war in Topform. Ich habe leider meine Sehnenprobleme gehabt, aber wenn ich in Topform gewesen war, hätte ich nicht geschlagen. Aber ich habe das Ganze schon ernst genommen, ich würde ihn schon schlagen. Ich habe auch eine Runde gewonnen, aber da hat er mich halt ein bisschen reingelassen und dann hat er es vielleicht ein bisschen übersehen. Aber ich glaube, in echt hätte er mich zerstört. Aber es war trotzdem ein richtig gutes Gefühl gegen ihn zum Drucken und wie gesagt, eine sehr große Ehre, weil er ist ja wirklich der Michael Jordan des Armwrestlings, kann man sagen.
Wir haben uns sehr, es ist halt auch viel passiert.
ich bin halt nicht mehr der Jüngste, in den Jahren ist viel passiert, haben wir uns ein bisschen verquatscht wahrscheinlich.
Es ist absolut kein Problem, wir neigen uns jetzt dem Ende zu, nichtsdestotrotz habe ich nur ein paar Punkte, die ich gern erfahren würde, insbesondere nicht nur für mich, sondern auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Du warst dieses Jahr West versus East.
East versus West.
Vorher scharf geschrieben, perfekt. Das ist ein internationaler Bewerb, der größte internationale Bewerb.
Das ist momentan so die Champions League, kann man sagen. Also es gibt die Europameisterschaft, es gibt die Weltmeisterschaft und drüber ist eigentlich East versus West.
Okay.
Und da kann man sich qualifizieren dafür. Und da gibt es auf dem ganzen Planeten in mehreren Ländern, bei uns war es in Deutschland, in der Schweiz, in Spanien, hat es so Qualifier-Turniere gegeben. Und die hat es auf der ganzen Welt gegeben, in Australien, in Amerika. Und da hat man sich eben fürs Große, also praktisch der Osten, also alles, was mit Europa, Australien und den Ländern zu tun hat, Asien, hat sich für die Türkei qualifizieren können. Die Amerikaner haben eine eigene Qualifikation gehabt. Und da hat man sich eben bei den ganzen unterschiedlichen Wettkämpfen qualifizieren können. Und mein Ziel war es eigentlich, dass ich mich für die große Quali qualifiziere. Da habe ich einmal in Deutschland die German Open mal ausgesucht als Wettkampf und den Babaevs Cup in der Schweiz. falls das in Deutschland nichts wird, haben wir gedacht, probiere es nochmal in der Schweiz, ja, ob ich da qualifizieren kann. Habe jetzt, da ich länger nicht mehr mitgemacht habe, international und immer mit Verletzungen die letzten Jahre jetzt kämpfen gehabt habe, nicht wirklich gewusst, wo ich stehe.
Ja.
Ich habe letztes Jahr einmal in Zagreb mitgemacht, da bin ich Siebter geworden.
Mhm.
Da war die Hand ganz schlecht und wie durch ein Wunder ist sie im Frühjahr heuer wieder besser geworden.
Mhm.
Und das Training hat sehr gut funktioniert. Ich habe gewusst, ich bin stark. Ich habe meine Top-Werte von den Gewichten her von 2018 alle geschlagen eigentlich im Training.
Mhm.
Ich habe gewusst, also ich bin stärker, wie ich 2018 war.
Ja.
Natürlich ist das gesamte Niveau auch gestiegen international.
Ja, ja.
Aber ich probiere es. Mhm. Ich probiere mich da qualifizieren und wenn ich mich da qualifizieren kann, fliege ich nach Istanbul und habe eine Gaude.
Ja, ja.
Und habe mir aber nichts erwartet.
Ja.
Und habe mich dann in Deutschland gleich qualifiziert beim ersten Turnier.
Mhm.
Bin ungeschlagen ins Finale. Im Finale habe ich leider verloren, weil ich einfach nicht mehr on fire war. Es
mhm.
hat dann eine Zeit gedauert, bis das Finale dann gekommen ist. Dann bin ich immer mehr geworden.
Ja, ja.
Mhm. Und ich habe gewusst, ich bin im Finale und die ersten zwei sind qualifiziert für Istanbul.
Yeah.
Also ich habe gewusst, ich bin schon qualifiziert.
Ja, yeah, okay, ja.
Dann war das Feuer nicht mehr da.
Yeah.
Und dann habe ich verloren im Finale.
Yeah.
Hat mich trotzdem geärgert.
Yeah.
Aber ich habe gewusst, ich bin qualifiziert für Istanbul.
Ja. Yeah.
Will trotzdem noch den Babaevs Cup machen in der mhm. Schweiz. Vielleicht da gewinnen.
Ja. Yeah.
Da ist aber leider dann meine Tochter krank geworden.
Mhm.
Und meine Frau war nicht da.
Mhm.
Übers Wochenende. Die war in Italien.
Ja. Yeah.
Und dann bin ich daheim geblieben von der Schweiz.
Ja.
Aber das war nicht, weiß Gott, wie gut besetzt dann, weil es einfach zu knapp war für Istanbul.
Ja,
also
ja.
Das waren nur zwei oder drei Wochen dazwischen.
Ah, okay, das war jetzt dann Verletzungsgefahren.
Jetzt sind dort so. Nicht viele ja. Leute hingefahren.
Ja.
Praktisch, weil sie nichts mehr riskieren wollten.
Ja.
Und dort hätte ich wahrscheinlich gewungen sogar.
Ja.
Und, aber da ich eh schon qualifiziert war, war es jetzt nicht so
ja.
wichtig.
Ja.
Und dann bin ich eben nach Istanbul geflogen.
Ja, das war ja vor zwei Wochen, oder?
Genau, das war vor zwei Wochen.
Ja.
Und habe keine Erwartungen gehabt, gar keine, mhm. weil die Vorbereitung mhm. nicht gut gelaufen ist. Meine Hand ist wieder schlechter geworden.
Mhm.
Seit der Staatsmeisterschaft eigentlich schon heuer und seit, da wo ich ja übrigens auch gewungen habe heuer,
mhm.
Rechts und links, das was für mich eigentlich atypisch ist, weil rechts ist nicht mehr stark geworden.
Ja, ja.
Aber seit die German Open und seit der Staatsmeisterschaft im April eigentlich schon, ist das wieder ein bisschen bergab gegangen mit meiner linken Hand.
Mhm.
Das Training war nicht weiß Gott wie gut, ich habe nicht weiß Gott wie schwere Gewichter mehr bewegen können.
Mhm.
Habe eigentlich dann die letzten zwei Wochen vor Istanbul gar nichts mehr gemacht, mhm. weil ich mir gedacht habe, wenn ich ein bisschen eine Chance haben will, dann gebe ich Ruhe,
ja.
dann lasse ich das komplett ausheilen.
Mhm.
Habe mich dann in den letzten Wochen auch gar nicht so schlecht gefühlt,
mhm.
aber es hat halt dort und da ein bisschen zwickt.
Ja, ja.
Jetzt habe ich mir da eigentlich keine Hoffnungen gemacht
mhm.
und bin eigentlich nach Istanbul geflogen mit dem Gedanken, ich mache mir ein cooles Wochenende,
mhm.
ich habe Spaß,
ja.
aber ich nehme das Ganze nicht so ernst.
Ja, ja.
Vor allem, ich hab zwei Gegner, habe ich kennt,
mhm.
oder drei Gegner habe ich kennt in meiner Klasse,
mhm.
wo ich gewusst habe, das wird gemein.
Ja.
Und einer davon ist der Marcin Skalski,
mhm.
ein Pole, mhm. extrem stark. Trainiert zusammen mit dem Burschen, gegen den ich in Deutschland verloren habe,
mhm.
ist stärker aber wie der noch.
Mhm.
Und bei meinem zweiten Match in Istanbul bin ich gegen ihn am Traum gekommen
mhm.
und habe ihn wegmassiert, ohne Probleme.
Mhm.
Wahnsinn,
ja.
Und dann ist es richtig gut gelaufen, erstes Match gewonnen, zweites Match gewonnen, dritte ja. bin ich dann gegen einen Türken dran gekommen, der ist ja. bei der Europameisterschaft Zweiter geworden, extrem mhm. stark, war um 15 Kilo schwerer wie bei der Europameisterschaft dann, also
ja.
der hat richtig gemein ausgeschaut,
ja.
da habe ich dann verloren,
ja.
der Strap war nicht richtig gut gebunden,
mhm.
Aber der war schon sehr stark
mhm.
und dann um einen Einzug ins Finale habe ich dann noch einmal gegen den Marcin Skalski und gegen einen anderen Türken drücken müssen.
Ja.
Habe dann beide Matches gewonnen und bin somit ins Finale einzogen, was ich mir überhaupt nicht erwartet
ja,
hätte.
Ja, sehr stark.
Dort leider verloren wieder gegen den Efe Kömek, heißt der,
mhm.
der Türke. Sehr stark, hat die rechte Klasse auch gewonnen, Superschwergewichts, also mhm. rechts und links gewonnen. Alle haben sich eigentlich gefragt, warum der dort mitmacht, weil der ist schon qualifiziert für East vs. West, also der war schon auf der großen Bühne
okay.
und hat schon Matches gehabt.
Ja.
Also wenn ich Erster geworden wäre, mhm. hätte ich auch ein Match krieg, ein Supermatch.
Ja.
Zweiter Platz leider nicht.
Okay, ja.
Ja, schade, aber ich hätte mir nicht einmal das erwartet.
Ja,
das war
ja.
für mich eigentlich bis jetzt der größte Erfolg in meiner ganzen Karriere, kann
ja.
man sagen.
Ja, Wahnsinn, gratuliere dazu.
Danke, danke.
Ich hab das mitgekriegt, eben über Social Media. Ich werde das verlinken, ihr könnt es in Markus auch sehr gerne dort folgen. Weil das, was mir an dem Sport so fasziniert, ist, du bist nicht fertig mit 30 körperlich am Ende, sondern du hast die Möglichkeit, wie man es jetzt nicht nur bei dir sieht, sondern auch bei manchen anderen, dass die nur viel länger drucken können. Erst jetzt, wie du eben sagst, auf einmal hast du so eine starke, bist du wieder so stark in Form und hast eben die Möglichkeit, dass du noch viele, viele Jahre da mitmachst, wenn du natürlich willst. Und das ist schon was, ein nachhaltiger Sport, der aber trotzdem ein hohes Ausmaß an Leidenschaft und Hingabe braucht. Und aber dann natürlich auch alles, was viel nimmt, gibt natürlich auch viel. In der Form des Sieges, wenn man die Möglichkeit eben hat, wenn man eben, wie du eben das sagst, einfach mal im Finale steht. Ja, Wahnsinn. Also wir werden natürlich nur uns länger unterhalten auf dem Natura Sensus Kanal. Aber vorerst würde ich dir jetzt dann zum Schluss nur zwei Fragen stellen. Die eine ist eben deine Pläne. Hast du schon welche? Oder darf man die schon veröffentlichen, die Pläne, die du hast jetzt in den nächsten halben Jahr?
Es gibt da was. Mhm. Also es gibt da vielleicht eine Möglichkeit auf ein Supermatch in Amerika.
Ja.
Anfang nächsten Jahres.
Ja.
Das ist noch nicht fix und ich darf auch nicht sagen, gegen wen.
Ja.
Das ist eine Geschichte und vielleicht nehme ich das weiter in Angriff mit East vs. West, dass ich mich doch vielleicht noch qualifiziere nächstes Jahr.
Ja. Da gibt es noch ein paar Möglichkeiten.
Ja, das sind immer wieder gefunden, die Qualifier-Turniere statt.
Ja.
Und eben einmal im Jahr dann das große Qualifizierungsturnier in der Türkei.
Ja.
Vielleicht probiere ich das nächstes Jahr noch einmal.
Ja.
Vielleicht ergeben sich andere Sachen, man weiß es nicht. Aber so fixe Pläne, fixe Wettkämpfe. In Österreich ist jetzt dann ein großer internationaler Wettkampf im Oktober. Im November bin ich für ein Supermatch in der Schweiz eingeladen.
Ja.
Da, wie gesagt, weiß ich noch nicht, ob ich das mitmache, wenn sie das im Jänner gibt mit Amerika.
Aha, ja.
Also da muss ich jetzt noch abwarten.
Ja,
wenn
ja.
das fix wird, dann wäre ich vielleicht noch die Swiss Open mitnehmen, das ist glaube ich im September in der Schweiz. Das ist immer ein cooler Wettkampf, sehr gut besetzt.
Ja.
Mit einem Stargast diesmal.
Mhm.
Was man aber nicht sagen darf, aber wenn man das Gespräch ein bisschen verfolgt hat, vielleicht weiß man, wer es ist.
Ja.
da werde ich eventuell hinfahren, ist nur blöd, da habe ich einen Tag vorher haben wir Hochzeit.
Ja.
Also das heißt, du müsstest in der Nacht in die Schweiz fahren, direkt nach der Hochzeit.
Ja.
Schwierig. Aber das war so eine Geschichte und ja, wie gesagt, im Jänner das Supermatch. Aber so richtig große Pläne, für mich ist jetzt einmal wichtig, wieder fit werden, wieder gesund werden. Den ganzen Juli sehe ich jetzt als komplettes Deload-Monat.
Mhm.
Da werde ich nicht viel trainieren, werde ich normal essen.
Ja.
Nicht die Mengen, was ich sonst reinschaue und was.
Mhm.
Und im August geht für mich dann das Training einfach wieder los und was kommt.
Ja. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die ganzen Social-Media-Kanäle werde ich verlinken unten unter dem Podcast. Wir sind jetzt am Ende, es gibt noch viel, viel mehr zu erzählen und wir werden tiefer gehend uns unterhalten, wie schon gesagt, am Natura Sensus-Kanal. Das heißt, alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die da tiefer gehende Informationen gerne hätten oder einfach das Gespräch weiter zuhören, gerne dorthin vorbeischauen. Da sind wir jetzt am Ende. Ich möchte nur kurz zum Schluss nur die Möglichkeit geben, so wie es jeder kriegt, Danksagung, Grüße. Jetzt ist the stage is yours.
Danksagung muss ich ganz, ganz eindeutig an meine Frau aussprechen. Die hat den größten Dank verdient, weil es ist nicht leicht, glaube ich, mit einem Sportler zusammenleben.
Mhm.
Und das artet ja wirklich schon in Leistungssport aus, was ich mache.
Ja.
Neben der Arbeit. Und da bleibt halt dann nicht mehr allzu viel Zeit für andere Sachen mit Familie und so. Und meine Frau macht das alles mit. Die ist perfekt. Die unterstützt mich bei allem. Mhm. Die wird nie nein sagen, wenn ich sage, ich fahre nach Holland zu einem Training, ich fahre nach Ungarn zu einem Training oder dort oder dahin oder zu irgendeinem Wettkampf.
die ist da voll dabei, weil sie eben selber aus dem Sport, aus dem Reitsport kommt. Die weiß, was das heißt. Wenn man was erreichen will, dann muss man was tun dafür.
Ja.
Und wie gesagt, der größte Dank gilt meiner Frau. Und grüßen möchte ich einfach alle, die mich kennen.
Ja. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Markus. Wie gesagt, wir konnten da nur mal drei Stunden reden.
Danke, dass ich da sein dürfen.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, wir haben was bieten können für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich wünsche allen schöne Zeit, schöne Sommerzeit. Bleibt stabil, bleibt gesund vor allem, verletzungsfrei. Und in diesem Sinne, danke auch an den Christian für die Möglichkeit. Und wieder zurück zu dir, Christian, ins Studio.
Danke, Markus. Danke, Reggie, für diese wunderbare Folge. Ich bin ab sofort ein Fan. Ihr drückt die Arme und ich drücke die Daumen. Tschüss und Baba auch aus Wien, sagt Christian Drastil. Podcast.